Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 113, Al-Falach.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur mit einer an einigen Stellen kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, ich nehme Zuflucht beim Herrn der Morgendämmerung, vor den Gefahren, die von seinen Geschöpfen ausgehen mögen, und vor den Gefahren der sich ausbreitenden Nacht, deren Dunkelheit sich Übelwollende bedienen. Und vor dem Übel derer, die mittels magischer Fertigkeit in Knoten blasen, um das, was sie zu erreichen suchen, zu erlangen. Und vor dem Übel der Missgünstigen, wenn sie in ihrem Neid Übles wollen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Thank you. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 29. April 2022, gleich dem 9. Ordibehisht 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie den zweiten Teil unseres Beitrags mit dem Titel Al-Quds, Smaragd der islamischen Welt. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Einmalige Gelegenheiten. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Präsident Raisi: Widerstand hält Zionisten davon ab, Regionen wie die Takfiris zu verschlingen. Menschen weltweit begehen den Quds-Tag aus Solidarität mit Palästinensern. Neue Videos zeigen US-Hubschrauber, die IS-Terroristen in den Irak überführen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Präsident Raisi: Widerstand hält Zionisten davon ab, Regionen wie die Takfiris zu verschlingen. Präsident Ebrahim Raisi hat die regionale Widerstandsachse dafür gelobt, dass sie die Aggressionen des zionistischen Besatzungsregimes behindert. Ohne den Widerstand der hingebungsvollen Jugend der muslimischen Nationen hätten Zionisten die regionalen Länder wie Takfiri-Terroristen verschlungen, sagte der Präsident am Donnerstag vor einer Versammlung von Botschaftern und Vertretern muslimischer Länder in der Islamischen Republik. Das usurpierende zionistische Regime ist eine ernsthafte Bedrohung für die internationale muslimische Umma-Nation, fügte er hinzu. Die Bereitstellung von Unterstützung für die unterdrückte palästinensische Nation diene jedoch als vereinendes Element unter den Völkern der Welt, bemerkte der Regierungschef. Auch der Außenminister der Islamischen Republik Iran rief am Donnerstagabend Länder und internationale Organisationen, insbesondere die Organisation für Islamische Zusammenarbeit, zum sofortigen Handeln auf, um den Aggressionen und Verbrechen des zionistischen Regimes entgegenzutreten. Militante Zionisten und Siedler haben in den letzten Tagen wiederholt verschiedene Gebiete Palästinas angegriffen, darunter die Al-Aqsa-Moschee, wobei mindestens 20 Palästinenser getötet und hunderte weitere verletzt wurden. Diese Bemerkungen kamen am Vorabend des letzten Freitags des heiligen Fastenmonats Ramadan, der vom verstorbenen Gründer der Islamischen Republik Iran, Imam Khomeini, als internationaler Quds-Tag bezeichnet wurde. Menschen weltweit begehen den Quds-Tag aus Solidarität mit Palästinensern. Millionen von Menschen sind zu Kundgebungen zum Quds-Tag auf der ganzen Welt auf die Straßen gegangen, um ihre Solidarität mit den Palästinensern zu zeigen und die israelischen Gräueltaten gegen sie zu verurteilen. In Iran begannen die Demonstrationen um 10 Uhr Ortszeit in Teheran und etwa 900 anderen Städten im ganzen Land. Die Menschen, die an den Kundgebungen teilnahmen, versuchen, der Welt die bedauernswerten Bedingungen mitzuteilen, die Israel den Palästinensern auferlegt, und drängen das israelische Regime, ihre Rechte zu respektieren. Sie nutzen auch die Gelegenheit, um Israels jahrzehntelange Besetzung Palästinas und die Gräueltaten des Regimes gegen die Palästinenser hervorzuheben. Am Ende der Kundgebungen wurde eine Erklärung abgegeben, in der die Befreiung der heiligen Stadt Quds Jerusalem, die Befreiung der unterdrückten und wehrlosen palästinensischen Nationen aus den Fängen des zionistischen Besatzungsregimes und die Vernichtung des israelischen Regimes als erhabene Ideale der muslimischen Welt beschrieben wurden. Sie verurteilte die Zugeständnisse und die Normalisierung der diplomatischen Beziehungen mit dem usurpierenden Regime von Tel Aviv als Akt unverzeihlichen Verrats und als teuflische Verschwörung, die darauf abzielt, die anti-israelische Widerstandsfront zu schwächen und die palästinensische Sache zu liquidieren. Es wurde weiter die Notwendigkeit betont, die anti-israelische Widerstandsfront zu stärken, und regionale und internationale Organisationen wurden aufgefordert, entschiedene und praktische Positionen einzunehmen und die einzige Lösung für die palästinensische Frage zu unterstützen, die auf der Rückkehr palästinensischer Flüchtlinge und ein umfassendes und freies Referendum beruht. Jede alternative, repressive und Scheininitiative an ihrer Stelle sollte abgelehnt werden. Neue Videos zeigen US-Hubschrauber, die IS-Terroristen in den Irak überführen. In einer weiteren Manifestation von Washingtons skandalöser Komplizenschaft mit Überresten der Terroristengruppe IS im Irak ist neues Filmmaterial aufgetaucht, das den Transfer der Mitglieder der Terrorgruppe Takfiri durch US-Hubschrauber durch bestimmte Regionen des arabischen Landes zeigt. Das Video, das am Donnerstag in den irakischen Medien viral ging, zeigte anschaulich Washingtons Rolle bei der Verlegung von IS-Terroristen mit Chinook-Hubschraubern der US-Armee CH-47 in den Irak. Eine informierte Quelle ließ kürzlich Informationen an die irakischen Medien durchsickern, dass US-Chinook-Hubschrauber ständig unbekannte und verdächtige Elemente innerhalb des arabischen Landes verlegen. Die Quelle teilte Baghdad al-Yawm mit, dass die Beobachtung der US-Aktivitäten im Irak in den letzten 5 Tagen 2 IS-Transfers durch US-Hubschrauber in den Hamrinbergen in der Nähe der Stadt Baruba, der Hauptstadt der östlichen irakischen Provinz Diyala, und in der Umgebung der Kanaan-Wüste, 30 Kilometer östlich von Baruba, gezeigt hätten, die Teil einer höchst vertraulichen Operation waren. Sabarin News, ein Telegram-Nachrichtensender, der mit den irakischen Antiterror-Volksmobilisierungseinheiten PMF verbunden ist, besser bekannt unter dem arabischen Namen Hashda Shabi, veröffentlichte am Donnerstag ein Video von 2 amerikanischen Hubschraubern in einem Gebiet der nördlichen Provinz Irak, Kirkuk, beim Verlegen einer Reihe von Terroristen. Sabarin sagte, das Video zeige amerikanische AUG-122 Hubschrauber, die 3 IS-Elemente vom Ort der Zusammenstöße mit irakischen Streitkräften in der Nähe des Dorfes Bir Mehidi in der Provinz Kirkuk wegtransportierten. Die US-Botschaft in Bagdad hat sich noch nicht zu dem Video oder der Rolle der US-Streitkräfte bei der Unterstützung von Terroristen im Irak geäußert. 2 Explosionen in russischer Stadt Belgorod. Reuters berichtete am Donnerstagabend, dass in der russischen Stadt Belgorod nahe der ukrainischen Grenze 2 große Explosionen zu hören gewesen seien. Reuters zitierte 2 Augenzeugen, die berichteten, dass im südlichen Teil von Belgorod Explosionen zu hören gewesen seien. Russland hatte in den letzten Tagen erklärt, dass ukrainische Truppen einige Gebiete an der russischen Grenze ins Visier genommen hätten. Moskau warnte davor, dass solche Angriffe die Spannungen eskalieren könnten. Inzwischen berichtete die russische Nachrichtenagentur TASS am Donnerstag, dass ihre Luftabwehrsysteme in der Grenzstadt Belgorod in Bereitschaft seien. Russland erklärte, dass seine Angriffe auf die Ukraine seit dem 24. Februar 2022 nicht der Beginn eines Krieges seien, sondern ein Versuch, einen weltweiten Krieg zu verhindern. Nach den Entwicklungen von 2014 und dem Sturz des damaligen prorussischen Präsidenten Viktor Janukowitsch hat die prowestliche ukrainische Regierung kontinuierliche Anstrengungen unternommen, um sich Europa und den USA anzunähern, sowie Mitglied in westlichen Organisationen, insbesondere in der NATO und der Europäischen Union zu werden. Gleichzeitig hat der Westen unter Führung der USA eine Flut von militärischen Ausrüstungen und Waffen in die Ukraine geschickt, um Russland einzudämmen und einzukreisen. Und die NATO ist in der Ukraine zunehmend präsent, indem sie gemeinsame Manöver abhält und ukrainische Truppen ausbildet. Russland hat wiederholt erklärt, dass es nicht zulassen wird, dass sein Land von ukrainischem Boden aus bedroht wird. Türkischer Präsident in Saudi-Arabien bei seinem ersten Besuch seit Mord an Khashoggi. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat Saudi-Arabien besucht, um die Beziehungen zwischen Ankara und Riad zu reparieren, nachdem die Ermordung des regimekritischen Journalisten Jamal Khashoggi im Jahr 2018 einen Keil zwischen die beiden Länder getrieben hatte. Erdogan traf am Donnerstag im Palast von Saudi-Arabiens König Salman bin Abdulaziz al-Saud in der südlichen Stadt Jeddah ein, um über die weitere Entwicklung der bilateralen Beziehungen in verschiedenen Bereichen zu sprechen. Wir streben danach, alle Arten von politischen, militärischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen uns zu intensivieren, und eine neue Ära einzuläuten, sagte der türkische Präsident in einem Post auf seinem Twitter-Account. Erdogan sagte, eine verstärkte Zusammenarbeit mit Saudi-Arabien in den Bereichen Gesundheit, Energie, Ernährungssicherheit, Agrartechnologien, Verteidigungsindustrie und Finanzen sei im Interesse beider Nationen und fügte hinzu, dass die beiden Länder ein ernsthaftes Kooperationspotenzial bei erneuerbaren und sauberen Energietechnologien hätten. Der türkische Staatschef erklärte ferner, Ankara messe der Sicherheit und Stabilität der Region im Persischen Golf große Bedeutung bei und betonte, wir sind gegen alle Formen des Terrorismus und legen Wert auf die Zusammenarbeit mit den Ländern in unserer Region gegen den Terrorismus. Erdogan betonte, dass sein Besuch während des heiligen Fastenmonats Ramadan die Türen einer neuen Ära mit Saudi-Arabien öffnen wird und sagte, dass die Beziehungen über das vorherige Maß hinausgehen würden. Die Beziehungen zwischen Ankara und Riad erlebten ein Tief, nachdem Khashoggi im Oktober 2018 im saudi-arabischen Konsulat in der türkischen Stadt Istanbul getötet und zerstückelt worden war. Saudi-Arabien veröffentlichte zunächst widersprüchliche Geschichten über Khashoggis Verschwinden, behauptete aber schließlich, dass der Kolumnist der Washington Post bei einer Schurkenoperation getötet worden sei. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar bei Temperaturen um 19 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 13 Grad, Mashhad 21 Grad, Isfahan 20 Grad, Shiraz 16 Grad und Bandar Abbas 31 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Muslime in Deutschland, vor allem Schiiten, sind seit Jahren einem zunehmenden Druck ausgesetzt. Ihnen wird jede politische oder religiöse Aktivität untersagt. Vor allem dann, wenn es um die palästinensische Sache geht. So werden sie gezwungen, andere Wege zu gehen, wenn sie sich mit den Palästinensern solidarisieren wollen. Aktuell geht es um den bevorstehenden internationalen Al-Quds-Tag. Erläuterungen dazu in unserem Interview mit Dr. Yavuz Özoguz, einem deutsch-türkischen Islamexperten. Heute hören Sie den ersten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Dr. Özoguz, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Assalamu alaikum aus Deutschland.
Ja, danke schön. Herr Dr. Özoguz, wie Sie wissen, wird im internationalen Al-Quds-Tag jedes Jahr gedacht. Nun möchte ich als erstes die Frage an Sie stellen, was die Muslime, was vor allem die Schiiten Deutschland dieses Jahr planen.
Nun, ursprünglich war es angedacht, dass wir am bevorstehenden Samstag eine Demonstration in Berlin haben werden, traditionell, wie es vor 3 Jahren immer der Fall war und durch Corona ja 2 Jahre Pause war. Nur überraschenderweise haben die Veranstalter die Veranstaltung, die Demonstration abgesagt. Das hat mit einem speziellen Gesetz in Berlin zu tun. Berlin, das Bundesland Berlin, hat ein Gesetz erlassen, nachdem sie Demonstrationen, die nach ihrer eigenen Meinung gegen die Völkerverständigung ist, verbieten können. Das gibt es in keinem anderen Bundesland, weil Sie müssen wissen, Demonstrationsrecht ist ein Grundrecht in Deutschland. Dieses Grundrecht wird in Berlin einfach beschnitten. Es ist jetzt so, dass man in Berlin nur noch demonstrieren kann, wenn es der Regierung gefällt. Solche Gesetze kannte man eigentlich nur von Diktaturen. Wir haben jetzt in Deutschland eine ähnliche Situation. Daher wurde die Veranstaltung abgesagt und stattdessen haben die Geschwister aus verschiedenen Städten sich zusammengetan und eine Online-Veranstaltung durchgeführt. Was bedeutet Online-Veranstaltung? Online-Veranstaltung heißt, in den verschiedenen Städten gab es Kundgebungen auf der Straße und sie wurden online gemeinsam übertragen. Das heißt, wie eine Fernsehsendung, die zwischen den verschiedenen Teilnehmern aus den verschiedenen Städten hin und her geschaltet hat. Das hat letzten Samstag stattgefunden. Meine Wenigkeit war der Online-Moderator und das entsprechende Video haben inzwischen rund 1000 Leute auch hinterher noch angeschaut. Währenddessen waren natürlich auch viele dabei, aber hinterher schon über 1000 Leute angeschaut. Das ist online, das kann man über alle bekannten Homepages, auch über den Muslimmarkt und viele andere erreichen und sich das anschauen. Die Sendung ist etwa eine Stunde lang. Dort werden auch Filme eingespielt. Beteiligt waren unter anderem eine Kundgebung in Hannover, eine Kundgebung in Bochum, eine Kundgebung in Delmenhorst. Es gab ein Interview mit der bekannten Publizistin Evelyn Hecht-Galinski, die Tochter des ehemaligen Zentralratsvorsitzenden der Juden in Deutschland. Über 10 Minuten haben wir mit ihr darüber geplaudert. Und es war, ich denke, ein sehr erfolgreicher Kurztag. Vielleicht wird das auch die Zukunft sein, dass man nicht mehr zentral an einem Ort, schon gar nicht in Berlin, wo das Demonstrationsrecht jetzt ausgehöhlt ist, sondern dezentral in verschiedenen Orten das macht. Und vielleicht werden dann ja nächstes Jahr noch mehr Orte dazukommen, inshallah.
Dr. Ottergoß, bevor wir hier weitergehen, möchte ich hier nachfragen und die Frage an Sie stellen. Sie sagten gerade, dass Sie mit dieser Frau gesprochen haben. Was hat sie Ihnen erzählt oder über diesen Tag erzählt? Denn das ist sehr wichtig.
Nun, wir haben auch letztes Jahr mit ihr gesprochen und deswegen war meine erste Frage an Sie, was sich gegenüber dem letzten Jahr geändert hat. Schließlich gibt es in Israel ja auch eine neue Regierung, ob dadurch vielleicht etwas besser geworden ist. Sie hat das verneint und sie hat genau das Gegenteil gesagt, was ja auch unsere Wahrnehmung ist, dass es jetzt noch viel, viel schlimmer geworden ist als vorher. Ihr Ansatz ist, dass es keine Befreiung für Juden, Christen und Muslime im Heiligen Land gibt, solange es Israel und dieses Apartheidsystem gibt. Es kann nur eine Einstaatenlösung geben. Eine Einstaatenlösung bedeutet auch Rückkehrrecht für die Vertriebenen. Eine Einstaatenlösung bedeutet gleiche Rechte für alle, wie es ja auch Imam Khamenei, Hafizahu Allah, Gott schütze ihn, immer wieder anmahnt und mehrfach darauf hingewiesen hat, dass das die einzige Lösung ist. Und wenn nun die Palästinenser alle zurückkehren und wenn die Menschen alle gleiche Rechte haben, dann ist das natürlich klar, dass dann dieses Apartheidskonzept kein Fuß fassen wird. Aber ich denke, ein anderer Ansatz, den Frau Hecht-Galinski gesagt hat, ist noch wichtiger. Sie hat diesen Palästina-Konflikt weit über die Grenzen Israels hinaus besprochen mit meiner Wenigkeit. Und das erinnert mich ein wenig an den Ansatz Imam Khomeinis, der ja diesen Tag überhaupt erst ins Leben gerufen hat. Nämlich, dass es gar nicht um Palästina allein geht, sondern es ist der internationale Tag aller Unterdrückten dieser Welt gegen ihre Unterdrücker. Und das wird am Kernkonflikt der Zeit, nämlich diesem Kolonialprojekt Israel, diesem Apartheidstaat, verdeutlicht, der das auf die Spitze führt. Aber es geht eben nicht nur um diesen Ort. Wir haben auch ein bisschen dann über die Ukraine gesprochen und diese Doppelstandards, die hier eingeführt werden. Man muss sich einfach nur mal überlegen. Die Russen sind nach westlicher Lesart einmarschiert in der Ukraine. Nur nach wenigen Tagen und einigen Wochen waren schon die härtesten Sanktionen, die man gegen einen Staat verhängen kann, sofort schon verhängt. Inzwischen werden die Ukrainer mit Waffen aus der westlichen Welt versorgt, damit sie sich wehren können und so weiter und so fort. Und gleichzeitig haben wir die Situation, dass Palästina seit über 70 Jahren besetzt ist und nicht nur, dass es keinerlei Sanktionen gegen Israel gibt. Ganz im Gegenteil, jeder, der Sanktionen fordert, wird mit der Antisemitismuskeule erschlagen. Hinzu kommt, dass der Besatzer mit Waffen versorgt wird. Und wenn der Besetzte, nämlich die Palästinenser, mal mit Steinen werfen, nicht mit Waffen, sondern mit Steinen werfen, gelten sie schon als Terroristen. Also die genaue Umkehrung dessen, was in der Ukraine geschieht. Und wahrscheinlich leben wir in einer Zeit, in der diese Dinge passieren müssen, damit die Heuchelei aufgedeckt und Wahrheit von Falschheit getrennt wird, inshallah.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit dem zweiten Teil unseres Beitrags unter dem Titel Al-Quds, Smaragd der islamischen Welt. Bleiben Sie dran! Der letzte Freitag im gesegneten Monat Ramadan ist für alle Muslime und alle Freiheitsliebenden auf der Welt eine Gelegenheit zu verhindern, dass die Generationsausrottung an der Bevölkerung von Palästina vergessen wird. Aus der Sicht des Vaters der Islamischen Revolution, Imam Khomeini, der die Initiative ergriff und den letzten Ramadan-Freitag zum Al-Quds-Tag erklärte, ist das zionistische Regime Sinnbild der Arroganz, Gewalt und Ungerechtigkeit und des Rassismus. Der Al-Quds-Tag demonstriert die Konfrontation zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen Gerechtigkeit und Unrecht. Der Al-Quds-Tag ist nicht nur der Tag Palästinas. Es ist der Tag der islamischen Weltgemeinde. Der Tag, an dem der Protestruf der Muslime gegen die mörderische Krebsgeschwulst des Zionismus erschallt. Aus der Sicht Imam Khomeinis ist der Al-Quds-Tag da, um die Verbrechen der USA und ihrer Verbündeten aufzudecken, dem Islam neues Leben zu spenden und die islamischen Gebote zu befolgen, damit alle islamischen Länder sich für die Muslime einsetzen. Imam Khomeini hat den Al-Quds-Tag den Tag des Propheten, Friede sei mit ihm, genannt und den Tag der Trennung zwischen Wahrheit und Lüge. Aus seiner Sicht ist der Al-Quds-Tag der Tag der Mobilisierung der muslimischen Nationen und der Tag, an dem die Partei der Mustazafin, der Unterdrückten, gebildet wird, damit sie die Rechte aller unterdrückten Völker wiederherstellt. Imam Khomeini sah die Rettung von Al-Quds in der Rückkehr zum wahren Islam und der Haltsuche bei Gott und den immateriellen Werten. Er lehnte jegliche Versöhnung mit den imperialistischen Staaten ab und sah die Lösung darin, sich gegen deren begierigen Absichten zu wehren. Im Rahmen der Unterstützung Palästinas betrachtete er es für alle muslimische Völker als eine Pflicht, mit keiner materiellen und immateriellen Hilfe zurückzuhalten. Er führte die Schwäche der Völker gegenüber den Großmächten darauf zurück, dass sie nicht von sich selber überzeugt sind, und empfahl ihnen allen, dass sie, indem sie sich ein Beispiel an der iranischen Nation nehmen und in ihre eigene Kräfte vertrauen, gegenüber den Imperialisten Widerstand leisten. Er empfahl allen muslimischen Völkern, dass sie an dem Fußmarsch am Al-Quds-Tag teilnehmen und diesen Anlass so beeindruckend wie möglich begehen. Imam Khomeini war so weise, schon 6 Monate nach dem Sieg der Islamischen Revolution den letzten Ramadan-Freitag zum Al-Quds-Tag zu ernennen. Nachdem die Islamische Revolution im Iran gesiegt hatte, haben die politischen Anführer des illegalen Regimes Israels, der USA und Ägypten in Amerika den kompromisslerischen Camp David-Vertrag unterzeichnet. Die Zionisten und ihre Unterstützer wussten, dass der Genozid an den Palästinensern nicht genügt, damit sie über Palästina herrschen können. Auch nicht mit Unterstützung der USA und europäischen Länder. Um die Kampfmoral und den Willen der palästinensischen Kämpfer zu brechen, brauchen sie die Versöhnung mit arabischen Regimes. Ägypten war das erste arabische Land, welches das illegale Regime Israel offiziell anerkannte, indem es den elenden Camp David-Vertrag unterschrieb. Nach Gründung des illegalen israelischen Regimes am 15. Mai 1948 auf palästinensischem Boden kam es zu mehreren Kriegen zwischen diesem Regime und arabischen Staaten. Die wichtigsten davon erfolgten 1948, einen Tag nach Gründung des zionistischen Regimes, und dann 1967 in Gestalt des sogenannten Sechstagekrieg, sowie 1973 in Form des Ramadankrieges, auch bekannt als Yom Kippur-Krieg. In den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts setzten die Versuche der USA ein, zwischen den Arabern und dem illegalen israelischen Regime einen Kompromiss zu schließen. Bei diesen Bestrebungen ging es aber in der Hauptsache darum, das Besatzerregime zu legitimieren. Nach dem Sechstagekrieg im Jahre 1967 zwischen den Arabern und dem zionistischen Regime verabschiedete der UN-Sicherheitsrat die Resolution 242. Und im Oktober 1969 hat William Rogers, damaliger US-Außenminister, Ägypten, Jordanien, dem zionistischen Regime und der Sowjetunion Vorschläge zur Herstellung eines sogenannten Nahostfriedens vorgelegt, die auch eine 90-tägige Waffenruhe und den Rückzug Israels hinter die Grenzen von 1967 beinhaltete. Dieser sogenannte Rogers-Friedensplan stützte sich auf die UN-Resolution 242. Und war der Gestalt, dass er eine indirekte Anerkennung der Existenz des israelischen Besatzerregimes bedeutete. Aber das zionistische Regime weigerte sich dennoch an Verhandlungen mit Ägypten, aufgrund dieses Planes teilzunehmen. Jamal Abdel Nasser in Ägypten an der Macht war, kam kein Friedensvertrag zwischen diesem Land und Israel zustande. Nach seinem Tod und nachdem Sadat die Macht übernommen hatte, waren zunehmende Veränderungen in der Politik der ägyptischen Regierung zu beobachten. Sadat stellte 2 politischen Hauptstrategien auf die Tagesordnung für diese Änderungen. Er strebte einerseits Frieden mit Israel an, und andererseits wollte er so weit wie möglich die Verbindungen zur Sowjetunion abbrechen und sich dem Westblock nähern. Nach dem Oktoberkrieg im Jahre 1973 begriffen die USA, dass sie nicht weiter die Rolle der arabischen Staaten ignorieren können. Also schlugen sie einerseits verschiedene Friedenspläne vor und andererseits setzten sie Israel unter Druck, um auf diese Weise das zionistische Regime mit den arabischen Regierungen zu versöhnen. Im Laufe vieler jahrelanger Konsultationen der US-Staatsmänner, insbesondere Henry Kissingers und Jimmy Carters, nach dem Oktoberkrieg kam es schließlich am 26. März 1979 zur Unterzeichnung des beschämenden Camp David-Abkommens zwischen Sadat und Begin. Der Camp David-Vertrag führte jedoch nicht zur allseitigen Lösung des Konfliktes zwischen den Arabern und Israel, sondern nur zu einem Frieden zwischen Ägypten und Israel. Gemäß diesem Vertrag blieben das Westjordanufer und der Gazastreifen und die syrischen Golanhöhen weiterhin von Israel besetzt. Daher hatte das Abkommen schlimme Folgen für Ägypten. Die wichtigste Konsequenz war, dass Ägypten in der arabischen Welt isoliert wurde und dass Israel freie Hand für zukünftige Schritte in der Region erhielt. Die Unterzeichnung des Camp David-Abkommens zwischen Ägypten und dem illegalen Besatzerregime war in Wahrheit ein Freibrief für die darauffolgenden Schritte der Zionisten in der Region, wie der Angriff Israels auf den Südlibanon, die massive Unterdrückung der bewaffneten Palästinensergruppen und der Krieg gegen die syrischen Kräfte. Das waren alles Schritte, für die Israel durch den Camp David-Vertrag seine Erlaubnis erhielt. Der Camp David-Vertrag wurde in einer Zeit unterzeichnet, in der die Islamische Revolution im Iran frisch gesiegt hatte und viele politische Gleichungen in der Region und auf der Welt änderte. Die Islamische Revolution stellte ein neues Modell für die Befreiungsbewegungen, insbesondere für die palästinensischen Kämpfer, dar. Es traten daher grundlegende politische Veränderungen parallel zu den sogenannten Friedensverhandlungen in den besetzten Gebieten Palästinas ein. Der Sieg der Islamischen Revolution ließ ein neues Projekt für die Lösung der Palästina-Frage aufkommen. Und dieses bestand darin, gegenüber dem zionistischen Feind Widerstand zu leisten und keinen Frieden mit diesem Besatzerregime zu schließen. Die muslimischen und revolutionären Gruppen waren erzürnt, als der Camp David-Vertrag gleichzeitig mit dem Revolutionskampf der iranischen Bevölkerung unterzeichnet wurde. Zu Beginn der 80er Jahre gründeten die Palästinenser zwei neue Organisationen, nämlich die Gruppe Islamischer Dschihad in Palästina und die Gruppe Hamas. Diese Gruppen wollten sich strategisch auf den wahren Islam stützen. Es wurde eine neue Kampfrunde gegen das zionistische Regime organisiert. Die Hamas-Bewegung stand den Ikhwanul Muslimin, der Muslimbruderschaft, näher. Aber die Islamische Dschihad-Bewegung setzte keine Hoffnung mehr in die Vorgehensweise der Muslimbrüder und die sozialistischen und nationalistischen Ansichten und Tendenzen anderer Gruppen wie die PLO und strebte einen ernsthaften, organisierten und bewaffneten Kampf gegen das zionistische Regime an. Sie wollte dabei den Islam und seine Lehren nutzen. Die Bewegung Islamischer Dschihad in Palästina eröffnete, gestützt auf den islamischen Glauben und islamischen Motive, ein neues Kapitel im Kampf gegen das zionistische Regime. Die Gruppe wurde 1980 von den beiden palästinensischen Kämpfern Shahid Fatih Sharari und Abdul Aziz Audal gegründet. Shahid Fatih Sharari, der anfangs ein Anhänger des arabischen Nationalismus und danach der Ideologie der Muslimbruderschaft gewesen war, hat sich, nachdem er die Niederlage dieser Ideologien auf der Arena des Kampfes gegen Israel sah, nach dem Vorbild der Islamischen Revolution im Iran gerichtet. Bald nach dem Sieg der Islamischen Revolution gab er ein Buch mit dem Titel Khomeini, einzige islamische Lösung und Vorbild heraus. In diesem Buch wird aufgrund der Standpunkte Imam Khomeinis die Palästina-Frage als islamische und nicht als arabische oder ethnische Frage betrachtet. An einer Stelle in diesem Buch heißt es: Genauso wie Imam Khomeini dem Leben der Iraner einen Sinn verliehen hat, hat er auch dem Leben des palästinensischen Volkes einen Sinn gegeben und in unseren Herzen die Hoffnung wieder zum Leben erweckt. Mit dem Sieg der Islamischen Revolution haben wir begriffen, dass auch die USA und Israel besiegbar sind. Wir haben begriffen, dass wir inspiriert vom Islam Wunder erreichen können. Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Einmalige Gelegenheiten. Weiterhin guten Empfang.
Einmalige Gelegenheiten. O Herr, schmücke mich mit dem Schmuck der Gerechten und kleide mich mit dem Gewand der Frommen. Das Gewand der Frommen, das Gerechtigkeit verbreitet, den Zorn unterdrückt, das Feuer löscht, das sich zwischen den Mitgliedern der Gesellschaft entfacht hat und Einheit und Freundschaft unter den Gläubigen schafft, die sich voneinander getrennt haben. Wir grüßen Sie, liebe Fastende. Sie, die in den Tagen des heiligen Monats Ramadan Hunger und Durst erdulden, um damit Gottes Wort zu folgen, in der Hoffnung auf seine Barmherzigkeit und Vergebung. Wir hoffen, dass Ihre Gottesdienste und Gebete vom allmächtigen Gott erhört werden und Sie in diesem heiligen Monat noch erfolgreicher darin werden, gottgefällige Taten zu vollbringen. In früheren Sendungen haben wir gesagt, dass die Philosophie des Fastens gemäß den Versen des Korans und den Überlieferungen des heiligen Propheten und der Imame zufolge zum Ziel hat, Frömmigkeit zu erlangen. Frömmigkeit bedeutet, immer vorsichtig zu sein und darauf zu achten, was Gott gefällt und was nicht. Das ist der Lebensplan der Gläubigen, aber das Leben der Gläubigen ist nicht nur auf ihr eigenes Leben begrenzt, sondern hat auch viele soziale Aspekte. Imam Sajjad, Friede sei mit ihm, stellt im 20. Gebet des Buches Sahife Sajjadie Frömmigkeit in der Sprache des Gebetes wie folgt vor: O Herr, schmücke mich mit dem Schmuck der Gerechten und kleide mich mit dem Gewand der Frommen. Das Gewand der Frommen, das Gerechtigkeit verbreitet, den Zorn unterdrückt, das Feuer löscht, das sich zwischen den Mitgliedern der Gesellschaft entfacht hat und Einheit und Freundschaft unter den Gläubigen schafft, die sich voneinander getrennt haben. Alles, was Imam Sajjad, Friede sei mit ihm, in Bezug auf Frömmigkeit erwähnt hat, hat einen sozialen Aspekt. Daher ist Frömmigkeit im Islam nicht nur eine individuelle Angelegenheit. Individuelle Frömmigkeit erreicht erst dann ihren Höhepunkt, wenn sie zu sozialer Frömmigkeit führt. Und wenn soziale Frömmigkeit erreicht ist, hilft sie Einzelpersonen in der Gesellschaft, ihren Glauben zu stärken. Soziale Frömmigkeit bedeutet, dass eine Gesellschaft darauf achten sollte, Gottes Gebote nicht zu missachten. Die Verbreitung von Gerechtigkeit, die Unterdrückung von Groll und die Schaffung von Einheit und Freundschaft unter den Gläubigen gehören zu den Anweisungen, die der Islam empfohlen hat, um die sozialen Angelegenheiten der Gläubigen zu verbessern. Bei sozialer Frömmigkeit muss die ganze Gesellschaft diesen Zielen Beachtung schenken. Es ist die Pflicht der Gläubigen, eine Gesellschaft zu bilden, die auf diesen Prinzipien beruht. Die Festlegung der richtigen Gesetze sowie der Aufbau und die Unterstützung von Institutionen, die diese Ziele verfolgen, liegt in der Verantwortung sowohl der Individuen als auch der Verantwortungsträger. Das ist soziale Frömmigkeit. Genauso wie individuelle Frömmigkeit bedeutet, das Innere zu stärken, um den Versuchungen des Teufels standzuhalten, so bedeutet es auch, Wissenschaft, Technologie, Kultur und den Glauben der Gesellschaft zu stärken, um den Feinden des Islam und der Muslime entgegenzutreten. Die Gemeinschaft der Gläubigen muss in der Lage sein, sich wirksam gegen die Angriffe der Feinde zu wehren, um sich den Unterdrückern nicht ergeben zu müssen. Also ist es notwendig, dass die Gläubigen ihre Fertigkeiten stärken. Dies ist ein weiterer Aspekt der sozialen Frömmigkeit. Gott hat den Ramadan als einen Monat des Fastens und der Anbetung geschaffen, um die Frömmigkeit der Gläubigen zu stärken und ihnen ein Fundament für soziale Frömmigkeit zu bieten. Das Rezitieren des Korans, das Fasten und die Beachtung anderer religiöser Bräuche erhöhen die Aufmerksamkeit der Menschen für die religiösen Gebote und Verbote im Monat Ramadan. Und diese größere Aufmerksamkeit führt dazu, dass die Gläubigen mehr als zu anderen Zeiten die Zufriedenheit Gottes in Betracht ziehen. In diesem Monat begegnen sich die Menschen mit mehr Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit und versuchen stärker Gerechtigkeit walten zu lassen. Diese Achtsamkeit ist Teil der Frömmigkeit, welche das Gesicht der Gemeinschaft im Monat Ramadan verändert. Nach dem Ende des Fastenmonats sollen die Gläubigen sich bemühen, diese Errungenschaften für das ganze Jahr zu bewahren. In diesem Teil unseres Beitrags wollen wir nun noch auf Menschen hinweisen, die nicht fasten können. Das Fasten gilt als die dritte Säule des Islam und jede Muslimin und jeder Muslim, die oder der geistig gesund und reif ist, ist von Gott verpflichtet, einen Monat lang zu fasten. Aber denen, die eine der Scharia entsprechenden Grund haben und nicht fasten können, wurden von Gott und seinem Gesandten geboten, nicht zu fasten. Dabei ist es wichtig, auf einige Punkte zu achten. Zum Beispiel ist eine Person, die aufgrund ihres Alters nicht fasten kann oder es ihr schwerfällt zu fasten, nicht verpflichtet dazu. Aber im Gegenzug dafür muss sie für jeden Fastentag, den sie selbst nicht fasten kann, einen Armen eine Mahlzeit geben. Eine weitere Ausnahme vom Fasten gibt es bei schwangeren Frauen, bei denen die Geburt des Kindes nahe bevorsteht und das Fasten ihr selbst oder dem Ungeborenen schaden kann. Deshalb braucht sie nicht zu fasten und es wird ihr stattdessen geboten, für jeden nicht erfüllten Fastentag einem Armen eine Mahlzeit oder den entsprechenden festgelegten Geldbetrag dafür zu geben. In beiden Fällen sollte sie das Fasten nachholen, wenn sie später Gelegenheit dazu hat. Darüber hinaus ist es für stillende Frauen nicht verpflichtend zu fasten, wenn es dem Kind bzw. der stillenden Frau schadet. Und auch in einem solchen Fall ist es geboten, für jeden nicht gefastenen Tag eine Mahlzeit bzw. den entsprechenden Geldbetrag dafür an eine arme Person zu geben. In beiden Fällen sollte das Fasten zu einer späteren Zeit nachgeholt werden. Für körperlich schwache oder kranke Menschen, denen das Fasten Schwierigkeiten bereitet oder ihre Krankheit verschlechtert bzw. die Behandlung ihrer Krankheit gefährdet, ist es ebenfalls nicht verpflichtend zu fasten. Für solche Personen gelten die schon zuvor erwähnten Gebote, die sie anstatt des Fastens einhalten sollen. Abgesehen von Alter, Krankheit, Schwangerschaft oder Stillzeit befreien auch Reisen vom Fasten. Reisende, die nicht beabsichtigen, mindestens 10 Tage an einem Ort zu bleiben, sind nicht zum Fasten verpflichtet und angehalten, die Gebote für diesen Fall einzuhalten. Ein Monat wie der Fastenmonat ist eine gute Gelegenheit, in unserem täglichen Leben dem Lebensstil eines würdigen Menschen nachzueifern. Und wer ist besser als Imam Ali, Friede sei mit ihm, der uns wahre Freude und Zufriedenheit schenkt, wenn wir ihm auch nur den kleinsten Teil unseres Herzens schenken? Imam Ali, Friede sei mit ihm, hat den heiligen Monat Ramadan mit folgenden wohltuenden Worten beschrieben. O ihr Menschen, dieser Monat ist der Monat, den Gott anderen Monaten überlegen gemacht hat, so wie wir Ahlul Bayt anderen Menschen überlegen sind. Es ist der Monat, in dem sich die Tore des Himmels und die Tore der Barmherzigkeit Allahs öffnen und sich die Tore des Feuers verschließen. Und es ist der Monat, in dem das Bitten und Beten erhört wird und das Weinen auf Erbarmen stößt. Es ist ein Monat, in dem es eine Nacht gibt, in der die Engel vom Himmel herabsteigen und die fastenden Männer und Frauen mit der Erlaubnis ihres Herrn bis zum Morgengrauen begrüßen. Und diese Nacht ist die Nacht des Schicksals. 2000 Jahre bevor Adam erschaffen wurde, wurde meine Vormundschaft Pelayat in dieser Nacht bestimmt. Das Fasten in diesem Monat ist besser als das Fasten in 1000 Monaten und Wohltaten sind darin besser als in 1000 Monaten. O ihr Menschen, die Sonne im Ramadan scheint barmherzig auf die fastenden Männer und Frauen und der Mond leuchtet barmherzig auf sie und in diesem Monat gibt es keinen Tag und keine Nacht, in dem der allmächtige Gott der Gemeinschaft der Gläubigen nicht Gutes zukommen lässt. Wer also vom göttlichen Segen profitiert, wird am Tag seiner Begegnung mit Gott von ihm geehrt, und kein Diener wird von Gott geehrt, ohne dass Gott das Paradies für ihn bereitstellt. Imam Ali, Friede sei mit ihm, legte in diesem Monat besonders großen Wert darauf, den Koran zu rezitieren und seine Lehren zu befolgen und sagte, »Bei Gott, lass dich von anderen nicht übertreffen, wenn es darum geht, seinen Befehlen zu folgen.« Er sagte auch, »Dem Anschein nach ist der Koran Führung und Rettung vor der Hölle. Wenn ihr seinen offensichtlichen Geboten folgt, werdet ihr auf Gottes Erbarmen und seine Güte stoßen, und er wird sein Versprechen halten.« Aber das Herz des Korans pumpt Blut, dessen Klang ewiges Leben verkündet. Wenn jemandes Organe Blut von diesem Herzen erhalten, werden sie immer gesund und vital sein. Möge Gott diesen großen Mann segnen, der Nachfolger des Gesandten Gottes war, und Frieden und Segen jenen, die mit Wissen, Liebe und Aufrichtigkeit vom großen Festmahl Gottes Glück und Freude mitnehmen. Hoffen wir, dass wir im Gefolge von Imam Ali, Friede sei mit ihm, den größten Nutzen aus diesem gesegneten Monat ziehen können.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastoray ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.